Das erspart auch dem Berliner an sich sehr, sehr viel Kummer, wenn er kein Fußballfan ist heutzutage.
Das habe ich mitbekommen, ja. Disco 80.
Willkommen beim besten Podcast der Welt zum Thema 80er Jahre. Wir haben heute einen Gast und freuen uns beide wie Bolle. Ich glaube, dass dieser junge Herr mich öfter in den Schlaf gesprochen hat als meine eigene Mutter. Für mich eine der angenehmsten Stimmen in Deutschland überhaupt. Quasi so der Elvis Presley unter den Synchronsprechern und Hörspielern, wie er sich, glaube ich, selber gerne betitelt. Wir haben heute Andreas Fröhlich zu Gast. Wir schauen mal so in seine 80er Jahre rein und gucken mal, was er so in den 80er Jahren alles verbrochen hat. Das wird ganz, ganz spannend, das verspreche ich.
Auch von mir, hallo Andreas.
Ich grüße euch, hallo. Es freut mich, dass ich bei euch sein kann. Hi.
Das freut mich auch. Ich habe vorhin in der Vorbereitung zum Christian gesagt, ich glaube, es gibt niemand in Deutschland, der deine Stimme noch nicht gehört hat.
Ist das wahr?
Davon bin ich überzeugt, ja. Da werden wir nachher noch dazu kommen. Die meisten kennen dich ja wahrscheinlich von 3 Fragezeichen. Aber du hast ja noch unglaublich viel andere Sachen gemacht. Aber du weißt, wir beginnen immer damit, dass sich der Gast mit 2 Wahrheiten und 1 Lüge vorstellt. Und am Ende des Podcasts enthüllen wir dann, was die Lüge war und was die Wahrheit.
Ah, das wird dann auch noch enthüllt. Ja, super, spannend. Soll ich losschießen? Meine 2 Wahrheiten, 1 Lüge. Okay, also, ich benutze und besitze kein Smartphone. Ich suche jetzt seit mittlerweile 4 Jahren nach einem vergrabenen Schatz und zum Einschlafen höre ich die 3 Fragezeichen.
Das ist ja schon mal sehr interessant. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dich so wenig wie möglich und so viel wie nötig auf dieses Thema 3 Fragezeichen anzusprechen.
Wir können einen großen Bogen drum machen. Nein, funktioniert ja nicht.
Aber ich weiß ja, dass du auch ein richtiges Leben hast. Dennoch komme ich nicht drum rum, weil wir da ja auch dann mittendrin sind eigentlich schon. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, befinden wir uns im Jahr 1979, als ihr die erste Folge der 3 Fragezeichen dann aufgezeichnet habt. Kannst du ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du da besetzt worden bist? Muss ich mir das vorstellen, dass es da so ein Casting gab, wie bei DSDS oder so? Wie ist es dazu gekommen?
Das lief eigentlich relativ unspektakulär ab. Denn ich hatte ja vorher auch schon Hörspiele aufgenommen. Also ich habe jetzt nicht mit den 3 Fragezeichen angefangen. Ich bin ja ursprünglich ein Funkkind. Ich habe hier beim Sender Freies Berlin angefangen und da habe ich dann auch schon vor den 3 Fragezeichen Serien synchronisiert und war dann eben auch oft beim Sender Freies Berlin hier in der Masurenallee 8 bis 14. Und dann wurde ich einfach irgendwann eines Tages von Frau Körting angerufen und man hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei den 3 Fragezeichen mitzusprechen. Da gab es jetzt kein großes Casting. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei den ganzen Castingshows. Das lief alles eher unspektakulär und unter dem Radar ab.
Aber eine Frage muss ich noch stellen dazu. Mussten deine Eltern dich von Hörspielproduktion zu Hörspielproduktion hin und her fahren, wie andere Kinder zum Ballett und zum Fußball gefahren werden? Die müssen doch total genervt gewesen sein, oder nicht?
Ach nee, das war dann irgendwann relativ normal. Man bekam ja dann einen Anruf, entweder rief eine Synchronfirma an oder es war dann eben der RIAS oder wie gesagt der Sender Freies Berlin und die haben dann gefragt, ja, nach der Schule, 15 Uhr gibt es einen Termin, müsste dann aber eben auch schon um 15 Uhr da sein und dann, okay, Schule war zu Ende, ich weiß nicht, um 1:30 damals, ich weiß es gar nicht genau. Oft ist man dann mit dem Taxi dahin gefahren. Das war wie so ein Job, das hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig an die Glocke gehängt. Also bei meinen Mitschülern war das jetzt nichts Besonderes. Oh, der sprich bei den 3 Fragezeichen, denn ich bin Jahrgang 65 und da hat man das nicht unbedingt so gehört. Ich glaube, ihr seid 2 Wochen älter, jünger als ich.
Jünger, ja.
2 Wochen jünger.
Auch wenn wir älter aussehen.
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ich glaube, ihr habt es vielleicht wirklich auch zu eurer Schulzeit gehört. Bei mir in der Klasse keiner. Und ich kannte auch keinen in der Schule, der das gehört hat. Ich wurde da ziemlich in Ruhe gelassen. Und deswegen, das spielte nicht so eine große Rolle, zumal ich auch auf einer Schule war, wo sehr viele Leute irgendwie einen künstlerischen Nebenberuf hatten. Viele waren dann irgendwo im Chor oder irgendwo anders. Und es gab eben auch Schauspielerkinder, die dann auch von ihren Eltern irgendwo in Produktion gesteckt wurden. Das war jetzt nichts Besonderes. Und meine Eltern haben das so lange akzeptiert. Ich hatte jetzt definitiv keine Eislaufmutter, die mich dahin geprügelt hat. Mir hat es Spaß gemacht. Und solange es mir Spaß gemacht hat, hat sie das auch geduldet und fand es toll. Hauptsache, ich mache natürlich meine Schularbeiten. Die habe ich dann teilweise eben auch wirklich immer in den Pausen gemacht. Wenn ich dann zum Beispiel im Studio war und diese ganzen Sachen, kleine Strolche, Kojak, rauchende Colts und so weiter.
Du warst schon sehr, sehr viel beschäftigt, auch zu der Zeit. Ne? Das heißt, du warst sehr, sehr viel unterwegs und hast verschiedene Produktionen ja auch gemacht. Ne?
Das aber abgefahren. Gar nicht so empfunden. Also für mich war das, ich war jetzt auch nicht wirklich jeden Tag im Studio. Ich hatte ja auch Lust, mit anderen Freunden was zu machen, Fußball zu spielen. Okay, ich war jetzt nicht der größte Fußballspieler, aber ich war zum Beispiel im Ruderverein und ich wollte auch meine Freizeit haben. Ich wollte jetzt nicht immer nur im dunklen Studio hocken und irgendwie Text aufsagen. Nee, das war eine gute Mischung.
Welcher Verein? Bist du Fan?
Nee, überhaupt nicht. Fußball interessiert mich bis heute überhaupt nicht. Im Ruderverein, ich war im BRC, Berliner Ruderclub. Am großen Bannsee. Ich wohnte ja in Kladow, bin ich dann immer mit dem Dampfer rübergefahren, hab da ein bisschen rumgerudert und bin dann wieder zurück.
Das erspart auch dem Berliner an sich sehr, sehr viel Kummer, wenn er kein Fußballfan ist heutzutage.
Das habe ich mitbekommen, ja.
Disco-artig. Wie waren deine 80er in Berlin? Weil das war ja auch eine coole Zeit, jetzt speziell so auslaufende Teenie-Zeit, als dann die Mauer fiel. Und was hast du da so gemacht?
Ich war 15 Jahre alt, als die 80er wirklich richtig anfingen. Und ich bin im südlichen Teil von Spandau in Kladow aufgewachsen und bin da eher behütet und fast dörflich groß geworden. Also das gab es wirklich auch in Berlin. In Kladow gab es Hühner und da gab es Kühe. Es war wirklich sehr ländlich. Ja, und West-Berlin in den 80ern, das kann man natürlich mit dem Berlin von heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Das war definitiv eine Insel, eine richtige Insel. Und in den 80ern mit dieser ganzen No-Future-Stimmung ohne Sperrstunde, natürlich ein absolutes Mekka für diese ganzen Wehrdienstverweigerer und Hausbesetzer und Lebenskünstler und Punks und Individualisten, die alle unbedingt nach Berlin kommen wollten, war es auch definitiv ein Fluchtpunkt für alle, die keinen Bock hatten auf Kapitalismus und Spießertum. Und daher war es ja auch immer irgendwie was Besonderes, ein Berliner zu sein. Das hatte natürlich auch einen Nachteil. Man konnte in der Stadt zwar überall hinfahren, aber man kam letztendlich immer an die Mauer. Und das hat einen natürlich auch sehr geprägt, diese Grenze. Und die eigene Grenze hat man dann ja auch sehr schnell ausloten wollen, so mit 15. Und da man damals ja nur 4 Fernsehprogramme zur Verfügung hatte und noch kein Computer zu Hause in der Wohnung stand, hat man dann auch sehr schnell das Berliner Nachtleben für sich entdeckt. Dann ist man dann eben in die angesagten Diskotheken gefahren, die es dann damals gab. Das waren natürlich schon legendäre Clubs, in die man gehen konnte. Also der Dschungel, wo dann Blixer Bargeld stand und man neben Nastassja Kinski tanzte. Und wenn man Glück hatte, kam eventuell auch noch David Bowie vorbei, obwohl der ja nun eigentlich eher noch so Ende der 70er in Berlin war. Dann ist man ins Far-Out gegangen. Das war so eine Backwaren-Disco. Da wurde dann immer, wenn man Geburtstag hatte, Happy Birthday gespielt. Dann gab es das Linientreu in dem Bikinihaus im Keller. Da führte so eine Treppe runter und da wurde sehr viel Wave gespielt. Und da waren dann auch irgendwann mal Depeche Mode. Da war man dann ganz aufgeregt. Die tauchten da auf und dann, naja, dann gab es auch Sound, diese legendäre Diskothek, die bekannt wurde durch Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das war aber so eine Ecke, die habe ich sehr gemieden. Das war schon eine ziemlich harte Disco und auch eher so von der Stimmung nicht unbedingt so mein Cup of Tea. Ich war eigentlich immer gerne im Bowie. Das war genau am Adenauer Platz. Später hatte sich der Name geändert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Aber das war toll. Da tanzte man dann zu Dead Kennedys und ich verlor dann irgendwann mitten beim Tanzen meine Brille und alle stapften um meine Brille und ich warf mich dazwischen, weil ohne Brille konnte ich ja nicht tanzen. Und dann ging man noch ins Space. Und das war im Keller eines Hauses irgendwo an der Bismarckstraße. Das war eine ehemalige Roller-Disco und die hatte mehrere Säulen, um die man rumkurven musste. Und die Lichtanlage war ziemlich toll. Das war eigentlich so das, was man dann in Berlin gemacht hat, musikalisch. Man hat natürlich dann auch noch andere Sachen veranstaltet. Ich war so ein großer Super-8-Filmer, bin dann mit meiner Super-8-Kamera bewaffnet auf den Teufelsberg gegangen. Da gab es so eine große Abhöranlage der Amerikaner. David Lynch wollte dann später eine Friedensuni dort gründen. Daraus wurde dann nichts. Dann ist man zum Glienicker See, um über die Grenzbojen so ein bisschen in den Osten zu schwimmen, zum stillgelegten Gleisdreieck. Das war schon sehr depressiv und düstere Stimmung, so ein bisschen Tarkowski-mäßig. Dann ist man in die Kanalisation beim Olympiastadion nach Steinstücken mit Farbeimer und Pinsel, um die Mauer anzumalen. Es gab viel zu tun in Berlin in den 80ern.
Warst du auch im SO 36?
Ja, da war ich einmal und habe einer aufs Maul bekommen und dann bin ich da nie wieder hin. Okay. Da gab es aber ein legendäres Konzert von Tuxedo Moon und das habe ich dann aber leider nicht geschafft, da hinzukommen. An dem, das war schon ein harter Schuppen. SO 36 war schon spannend und das war nicht so ganz mein Zuhause. Ich fand es aber großartig, da waren irre Typen, definitiv.
Wir haben uns ja 2007 mal kennengelernt. Ich war damals schon fasziniert, dass du eigentlich so aus der gleichen Abteilung kommst. Wie kam es dazu, dass du dich mit dieser Art von Musik auseinandergesetzt hast? Weil alleine, was du jetzt schon in den letzten 2 Minuten an Bands hier zitiert hast, das sind ja jetzt keine Standardsachen. Ne? Wie kam es dazu, dass du dich in solchen Smoky Clubs da rumgetrieben hast und so komische Musik gehört hast?
Ich glaube, das lag daran, ich hatte ja einen sehr intensiven Freundeskreis. Die waren alle so alt wie ich. Die hatten aber ältere Geschwister. Und so kam ich dann schon dazu, mit 14 wirklich anspruchsvolle Musik zu hören. Also so diese ersten Sachen, die wirklich jetzt jenseits von Supertramp und Barclay James Harvest waren und Genesis. Das war so The Clash und Wipers und Devo. Und das war so eine Musik, die hörte sonst keiner. Die haben dann auch gesagt, okay, pass auf, da gibt's einen wunderbaren Schuppen in der Kantstraße. Da spielt heute eine Band, ich weiß nicht genau, wie die heißen, Joy Division oder so, da muss man unbedingt hin. Und bei diesem Konzert war ich leider nicht, könnte ich mir jetzt wirklich noch in den Hintern beißen. Aber man hatte plötzlich Empfehlungen und ich habe mich schon immer sehr für Musik interessiert und das tue ich auch heute noch, dadurch, dass man eben wirklich Leute hatte, die einen musikalisch auch so ein bisschen an die Hand genommen haben und das waren eben wirklich die älteren Geschwister meiner Freunde, kam man dann auch wirklich an spezielle Sachen ran. Und in Berlin gab es natürlich wirklich auch tolle Locations, wo Bands spielten. Ich habe Erinnerungen an wirklich ganz tolle Konzerte, muss ich sagen.
Bist du selber irgendwann mal auf die Idee gekommen, Musik zu machen?
Ursprünglich komme ich ja aus dem Kinderchor. Ja, ich habe also im Kinderchor angefangen. Ich bin im Kinderchor eigentlich entdeckt worden, aber ich bin da nicht entdeckt worden als großartiger Sänger, sondern ich bin entdeckt worden als Sprecher, weil sie sehr schnell festgestellt haben, der Typ kann überhaupt nicht singen. Und das war mir dann auch Lehre genug, niemals damit anzufangen. Obwohl ich sagen muss, dass ich mal in Tibet 1988 in einer Punkband gesungen habe, im tibetanischen Teil von Lhasa, und da wirklich mit meinem Gesang eine Massenschlägerei provoziert habe.
Das Tibet ist ja auch bekannt für die Punkmusik, kann man sagen.
Für Randale im Allgemeinen, ja. Nee, das war wirklich legendär, aber dann habe ich das nie wieder gemacht. Obwohl, wenn du mich jetzt gerade fragst, ich glaube, irgendwann mal in Gato habe ich auch irgendwann mal, ich wollte das immer, ich wollte, na, wie jeder Sänger sein, da auf der Bühne stehen, das fand man ganz toll. Also ich kann mich daran erinnern, dass das ein Traum von vielen war und natürlich irgendwie auch von mir. Ich weiß, dass ich da mich irgendwann mal nicht beworben habe, aber ich bin denen, glaube ich, so lange auf den Keks gegangen, dass ich gesagt habe, könnte ich nicht mal mitkommen und so. Aber die waren dann auch relativ schnell breit und dann passierte da musikalisch auch nicht mehr so viel. Und während die da oben hockten und ihre Tüten drehten, war ich unten und habe dann alleine in ein Mikrofon gesäuselt. Aber ich habe das wirklich nur ganz kurz gemacht und ich glaube, die Welt ist jetzt auch nicht traurig, dass ich kein Sänger geworden bin.
Naja, du siehst ja an uns beiden, wohin das führt, ne?
Nein, aber ich finde das toll. Also ich hätte das total gerne gemacht, obwohl ich ja dann doch auch nochmal Musik gemacht habe. Ich habe ja einmal mit Jens Wawritschek von den 3 Fragezeichen, habe ich ja sogar eine Gesangseinlage einbauen können in einer 3 Fragezeichen Live-Hörspiel-Show. Ja. Und da habe ich auch wirklich gesungen und dann stand ich sogar mal alleine auf der Waldbühne vor 15.000 Leuten und durfte dann auch wirklich singen. Aber wir haben das geschickt gemacht, weil mein Partner Jens Wawritschek, der wusste, ich kann nicht singen und er singt wirklich sehr, sehr gut, ganz toll. Er hat sogar jetzt vor kurzem mal eine eigene Soloplatte rausgebracht. Der wusste, ich kann nicht singen, aber wir müssten irgendwas im Duo machen. Dann fiel ihm ein Parole, Dalida und Alain Delon. Also da gibt es ja so eine deutsche Version mit Friedrich Schütter und Dalida. Und genau das haben wir eigentlich da gecovert. Das heißt, er sang wirklich wunderschön und ich säuselte dann Alain Delon-mäßig vor mich hin. Also ich habe schon mal gesungen und auch wirklich vor großem Publikum, aber das war das Einzige.
Können die anderen beiden was mit deinem Musikgeschmack anfangen? Oder denken die, du bist irgendwie verstrahlt?
Nee, also Olli zum Beispiel war ja früher wirklich auch Punk. Er hatte eine Zeit lang, wo er wirklich Punk war. Und Olli hörte damals auch so The Clash. Das war für ihn definitiv eine Band, die er total mochte. Dann weiß ich auch, dass er Johnny Cash nach wie vor verehrt. Und Jens ist jemand, der eigentlich so eher den Chanson mag und eben auch so ein bisschen so die Filmmusiken. Und ich bin auch ein großer Filmmusik-Fan. Und da treffen wir uns auch immer. Also Filmmusik ist definitiv etwas, was ich mit Jens teilen kann. Also auch gerade so Filmmusik aus den 60ern, so zum Beispiel aus Polanski-Filmen, Krzysztof Komeda zum Beispiel, Tanz der Vampire, das ist so ein ganz toller polnischer Komponist. Mhm. Wenn wir Pause haben, hören wir beide zusammen ganz oft Krzysztof Komeda. Da entsteht jetzt nicht unbedingt der Eindruck bei den beiden, dass ich musikalisch schräg bin. Das ist eigentlich eher bei meiner Familie so, weil die sind der Meinung, was ich da höre, ist schon doch recht anstrengend teilweise.
Du bist auch schon so ein bisschen in der elektronischen Musikabteilung unterwegs, ne? Also ich erinnere mich daran, dass du, ich will jetzt nicht sagen Fan, aber du fandst die John Fox Sachen sehr, sehr cool, ne?
Die fand ich ganz toll, die mochte ich auch sehr. Das war ja genau Anfang der 80er, John Fox, Mathematik, das war so eine Platte, die mich auch wirklich total geprägt hat. Die mochte ich unglaublich. Das war dann eben so eine ähnliche Zeit, wo es dann auch mit Orchestra Manoeuvre in the Dark losging. Was ich zu der Zeit sehr mochte, war The Cure. Also The Cure habe ich, glaube ich, sogar Ende der 70er für mich kennengelernt. Da gab es einen ganz tollen Radiomoderator, der auch Sprecher war, eine super Stimme hatte und überhaupt eine ganz tolle Persönlichkeit war. Es war Ulrich Gressiker. Zum Beispiel Patrick Swayze gesprochen hat in Ghost und viele, viele andere. Der hat zum Beispiel auch bei Talk Radio, dieser berühmte Film von Oliver Stone, glaube ich, ist der, hat er diesen berühmten Radio-DJ gesprochen. Und der hat für den SF Beat, hat der einmal im Monat eine Sendung gemacht, die wirklich auf ihn zugeschnitten war. Und da hat er zum Beispiel 17 Seconds vorgestellt und hat aber die Musik einfach nur laufen lassen. Und ich weiß noch, ich saß in der Badewanne und hörte plötzlich Musik, die ich noch nie gehört hatte, die mich aber total mitgerissen hat, weil die war melancholisch, dieser Gesang von diesem Sänger Robert Smith, der war so ungewöhnlich. Und dann machte er das, dass Uli Gressiker den Text übersetzt hatte und darüber sprach. Und das ist ja, normalerweise ist es ein Fauxpas, das darf man gar nicht machen, aber er hatte so eine tolle Stimme und die Übersetzung des Textes von ihm war auch wirklich auf den Punkt. Als ich in der Badewanne saß, weiß ich noch, ich drückte auf Record, weil ich zufällig da gerade irgendeine komische Kassette drin hatte, und nahm die Sendung auf und die kursierte dann bei uns in der Schule, in der Klasse, weil alle gesagt haben, ey, Mego, stimmt, diese Musik ist legendär und es wurden viele Kopien davon gezogen und dann fingen wir an, uns dann irgendwann auch die LPs zu besorgen. 17 Seconds, Faith, Pornography. Und dann hörte das bei mir eigentlich nach Pornography aus, weil da war The Cure dann schon so kaputt, dass ich dann, glaube ich, auch nicht mehr mitmachen wollte. Und dann haben sie sich ja wieder erholt und machten dann wieder eher so poppige Sachen. Aber die besten Cure-Alben sind eigentlich für mich die ersten drei.
Ja, das sehe ich ähnlich.
Sehen, glaube ich, viele Cure-Fans so.
The Cure war, glaube ich, für viele so eine Initialzündung, sich dann auch mit anderer Musik zu beschäftigen. Wie sieht das denn heute aus? Beschäftigst du dich mit Musik? Kaufst du Musik? Hörst du Musik heute noch, die neu erscheint?
Ich höre sehr viel Musik, muss ich sagen, aber ich streame das natürlich. Wenn ich dann feststelle, oh Mann, das ist ja aber auch jetzt wirklich so ein Ding, das ist ja wirklich legendär, dann kaufe ich mir auch LPs wieder, weil ich doch auch ein großer LP-Fan bin. Also was ich nach wie vor großartig finde, ist Nils Frahm. Dieser Hamburger Musiker.
Nils Frahm.
Ja. Das ist zum Beispiel sowas, das kann ich wirklich rauf und runter hören. Den habe ich jetzt auch das letzte Mal gesehen bei seinem Konzert in der Naleper Straße, da wo auch sein Studio ist. Es war fantastisch, großartig. Also den verehre ich total, den finde ich großartig. Ich höre mittlerweile sehr viel flächige Musik, also so auch so, also jetzt nicht Drone Sound, aber gerade so Neil Cowley zum Beispiel mag ich auch total gerne. Kann ich gar nicht so sagen, es switcht bei mir. Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen kann, das höre ich gar nicht. Also was ich nicht höre, ich mag keinen Rap. Und ich mag auch so Hip-Hop-Zeugs eigentlich nicht so. Ich höre mittlerweile gerne ganz alte Musik. Also das heißt so, ich höre manchmal gerne auch so Musik aus den 20ern, aus den 30ern, wo ich zum Beispiel auch immer noch so ein bisschen Vinylknistern mitbekomme. Ich höre gerne viel Jazz, auch experimentellen Jazz. Aber ich höre jeden Tag heftig Musik. Sehr, sehr viel eigentlich.
Sammelst du Musik?
Ja, na, ich habe früher natürlich Musik gesammelt, weil ich natürlich früher in der Lage war, dann wirklich auch die LPs zu kaufen. Mittlerweile kann ich das gar nicht mehr Sammeln nennen, weil dann habe ich hier meine Playlists, aber das ist ja kein Sammeln, das ist ja eigentlich nur Horten. Leider geht da eben so ein bisschen dieses haptische Element verloren. Ich glaube, ich muss meine Plattensammlung auch mal wieder so ein bisschen aussortieren. Ich hätte ganz gerne eigentlich nur 20 Platten. Also wirklich 20 Platten, die wirklich total was mit mir zu tun haben. Aber wenn ich mich daran setze und auf 20 Platten runterdampfe, das dauert Monate, weil ich mich natürlich immer wieder umentscheiden müsste.
Was ich mich schon öfter gefragt habe, hast du eigentlich die ganzen Hörspiele, die du gemacht hast, hast du die zu Hause in physischer Form?
Man kriegt ja meistens, nicht immer, aber meistens kriegt man Belegexemplare und das sind dann eben 5 Belegexemplare. Manchmal sind es auch nur 2 und manchmal ist es auch nur 1 Belegexemplar. Die kriegt man zugeschickt, nachdem die Produktion fertig ist, also immer ungefähr so ein paar Wochen, bevor die Hörspiele dann erscheinen. Am Anfang habe ich mich da total drüber gefreut, dachte ich, ach, das ist ja super, guck mal, jetzt kriegt man hier sogar CDs, super toll. Dann habe ich auch die alle irgendwie ordentlich ins Regal gestellt. Ich dachte, ja gut, was macht man jetzt damit? Da waren ja auch ein paar Sachen, die fand ich auch wirklich interessant, aber es gab natürlich auch Produktionen, die waren so voluminös, ja, das waren dann, was weiß ich, irgendwie 38 Stunden, die erste Folge 40 Stunden, die zweite, das ging dann bis Folge 10, dann hatte ich einfach auch gar keinen Platz mehr. Und jetzt mittlerweile verschenke ich die immer. Verschenke ich die oder spende die oder stell dann auch mal, das habe ich auch schon mal gemacht, einfach eine Kiste vor die Tür und am nächsten Morgen ist dann alles leer.
Ich habe gelesen, ihr hättet allein mit 3 Fragezeichen 35 Millionen Tonträger verkauft und mehr als 100 goldene und Platin-Schallplatten. Was machst du mit denen?
Die stehen irgendwo rum. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich die aufhängt. Also ich habe die damals oder wir haben die damals verliehen bekommen, ich glaube auf der Frankfurter Buchmesse, da war mir überhaupt nicht bewusst, dass wir überhaupt so viele Tonträger verkauft wurden. Ich weiß, meine Mutter hat eine, meine Nichte hat auch eine. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt 100 goldene Schallplatten oder platine Schallplatten stehen. Es gibt dann so Sammelplatten, das heißt also du kriegst eine Platte für 50 goldene Schallplatten in einem Rahmen. Und bei mir stehen eben auch jetzt solche Sammelplatten rum. Aber es gibt auch einzelne, die ich aber gar nicht mehr besitze.
War das nicht bei Conny Plank auf dem Klo, wo die ganzen goldenen Schallplatten liegen?
Wer ist Conny Plank?
Conny Plank ist unter anderem der Produzent von DAF gewesen. Ah, okay. Aber Conny Plank hat ganz, ganz, ganz viele Sachen gemacht.
Kraftwerk, Ultravox, auch viele Krautrock-Sachen hat er gemacht.
Ah, ja.
Okay. Einer der bekanntesten deutschen Produzenten war das.
Ah, siehst du, guck mal, da stehe ich jetzt total auf dem Schlauch. Na gut, aber irgendwann ist es dann, glaube ich, auch so. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn du wirklich selber ein Künstler bist und selber einen Song komponiert hast und den selber produziert hast und du kriegst dafür eine goldene Schallplatte, dann wird man die goldene Schallplatte mit Sicherheit nicht jetzt auf den Dachboden stellen. Bei den 3 Fragezeichen ist es so, wir sind ja wirklich nur Interpreten. Wir sind Interpreten und wir kriegen dann dafür die goldene Schallplatte. Und ich finde es auch toll. Und ich habe mich auch immer sehr darüber gefreut. Aber ich habe dazu natürlich eine ganz andere Haltung als wirklich jetzt ein Musikproduzent, der sich wirklich die Finger wund komponiert hat, um diesen Song so erfolgreich zu machen. Der hängt sich die goldene Schallplatte natürlich hin. Ich mache das jetzt nicht so.
Aber Milli Vanilli waren auch nur Interpreten.
Milli Vanilli, die haben sich die bestimmt hingehängt, damit dann auch wirklich nicht auffällt, dass Frank Farian alles gesungen hat.
Aber eine Frage möchte ich noch zum Thema 3 Fragezeichen stellen. Wie ist das denn mit euch dreien? Geht ihr auch mal zusammen Bier trinken oder geht ihr mal zusammen weg oder seid ihr froh, wenn ihr euch nicht sehen müsst?
Nein, wir sind wirklich sehr, sehr dicke befreundet. Wir machen das jetzt schon seit Urzeiten. Und Jens kenne ich wirklich seit Anbeginn, seitdem wir die 3 Fragezeichen aufnehmen. Olli kenne ich aber schon länger. Mitte der 70er Jahre haben wir uns kennengelernt. Also wir kennen uns sehr lange und natürlich gehen wir ein Bier trinken und wir sind dann auch mal unterwegs. Olli wohnt in Berlin, Jens wohnt in Hamburg. Wir kennen uns schon so lange. Wir sind wie so eine Wortband. Aber dadurch, dass wir natürlich nicht permanent im Studio hocken, wir nehmen die Folgen ja auch immer so ein bisschen verteilt auf, haben wir zum Glück auch irgendwie nie die Möglichkeit, uns unglaublich auf den Keks zu gehen, wie das bei Bands zum Beispiel ist. Das ist ein Job, dann kommen wir zusammen und dann trennen wir uns dann auch wieder. Und dann sieht man sich bei anderen Produktionen, nicht nur bei den 3 Fragezeichen.
Auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt gleich hassen wirst, wollte ich dir auf jeden Fall noch eine Frage stellen. Und zwar, was macht dein Roman?
du, der macht ja einiges. Da passiert wirklich einiges, aber darüber kann ich gar nicht reden.
Okay.
Aber ich hasse dich gar nicht. Ich finde es sehr schön, dass du darauf zu sprechen kommst. Ich werde gleich, wenn wir jetzt aufhören mit diesem Podcast, mich wieder ransetzen und weiterschreiben. Aber ich schreibe sehr langsam.
Ja, ich erinnere mich, dass das auch 2007 schon ein Thema war. Aber es geht voran mit großen,
mit ganz kleinen Schritten. Das ist ja so, ich habe ja dann auch immer noch plötzlich das zu tun und dann habe ich das zu tun. Dann habe ich die Show geschrieben, dann habe ich mich sehr mit den drei Fragezeichen dann plötzlich wieder beschäftigt. Dann gibt es immer wieder neue Projekte. Ich habe irgendwie immer so wenig Gaps, in denen ich mich wirklich konzentriert daran setzen kann. Das wird sich jetzt aber ändern und man wird von mir hören.
Ich bin gespannt.
Davon bin ich überzeugt, Andreas. Aber dein Leben hat sich ja auch so ein bisschen geändert. Ich glaube, dass das auch für dich eine komplett neue Erfahrung war, als ihr dann irgendwann beschlossen habt, die Drei-Fragezeichen-Nummer dann auch live aufzuführen. Ihr habt ja in der Westfalenhalle gespielt, ihr habt in Berlin dann ein Riesending gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da auch Groupies, die ihr dann hinterher mit ins Hotel nehmt? Du lebst ja da ein richtiges Popstar-Leben. Für dich doch mit Sicherheit auch strange, oder?
Ja. Erstmal war es eine Entscheidung zu sagen, wir sind Interpreten eines Kinder-Jugend-Hörspiels und dann entscheiden wir uns dann mal auf die Bühne zu gehen. Aber irgendwann schrie es dann danach, weil wir natürlich auch während der Aufnahmen sehr viel Spaß hatten und irgendwie bin ich dann mal auf den Gedanken gekommen, wie wäre denn das eigentlich, wenn man das auf die Bühne bringt? Ja, wie jetzt auf die Bühne? Ja, wir stellen da Mikrofone hin und dann lesen wir denn den Text. Ja gut, das ist total langweilig. Na, ich weiß nicht, das könnte sogar ganz spannend werden. Dann dauerte das ein bisschen, dann musste ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und am Anfang haben sich viele gefragt, was das Ganze denn soll und ob das überhaupt funktioniert. Haben gesagt, ja, wir machen das ganz klein. Wir machen das in einer Buchhandlung. Da kommen dann 100 Leute und dann wird das amüsant. Wir können so ein bisschen zeigen, wie wir das machen. Natürlich ist es auch interessant, was passiert, wenn man sich verspricht. Aber das Tolle ist eigentlich, habe ich eigentlich immer so empfunden, gar nicht der Akt, den Sprechern zuzugucken, sondern der Geräuschemacher. Wenn der auf der Bühne ist und die Geräusche macht, das ist eigentlich der heimliche Star dieser ganzen Veranstaltung. Als wir dann festgestellt haben, dass die Buchhandlung sich darum reißen, das zu machen und auch dann sehr viele Leute interessiert waren, bei diesen Veranstaltungen dabei zu sein, kam der Gedanke, dass wir das vielleicht ein bisschen größer machen müssten. Und dann haben wir dann eben das im Kino gemacht, im Cinemax oder in irgendwelchen großen Mehrzweckhallen. Da kamen dann schon 1000 Leute und 1500 Leute. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und wir wussten natürlich auch nicht, geht das in die Hose, wenn wir uns da auf die Bühne stellen? Und die Leute, die unsere Stimmen zwar kannten, aber würden die uns auch akzeptieren oder würden wir ihnen nicht eventuell sogar eine unglaubliche Illusion kaputt machen, nämlich ihr eigenes Bild von diesen jeweiligen Sprechern oder von den Stimmen von Justus, Peter und Bob? Aber das ging relativ schnell gut, weil die zuckten dann im ersten Augenblick zusammen und stellten fest, mein Gott, was machen denn diese alten Männer da? Aber das sind doch ganz junge. Ach nee, das kann ja auch nicht sein, weil die machen das jetzt mittlerweile auch schon seit 30 Jahren damals oder seit 25 Jahren. Wir sind gealtert, die sind gealtert. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Und dann haben sie eigentlich gesehen, dass wir das mit sehr viel Freude und mit sehr viel Leidenschaft machen. Das war natürlich dann großartig, plötzlich da in der Lanxess Arena in Köln zu stehen, ja. Und nicht nur einmal, sondern dreimal, viermal. Und dann hier in der Waldbühne in Berlin. Und also überhaupt, das war schon toll. Hat uns aber eben auch wirklich die Möglichkeit gegeben, nicht völlig durchzudrehen, weil wir schon älter waren. Wenn wir jetzt 20 gewesen wären, dann hätten wir mit Sicherheit da auch leicht in Versuchung kommen können, dann den Rockstar raushängen und lassen zu wollen. Und die Groupies wirklich mitzunehmen. Aber die drei Fragezeichen-Fans sind, ich würde jetzt nicht von Groupies sprechen, das sind einfach leidenschaftliche Hörer, die eben auch ihre Kindheit abfeiern, wenn sie dabei sind. Und das ist unendlich schön mit anzusehen. Das ist ja auch Family Entertainment. Die kommen dann teilweise mit ihren Kindern an. Und das ist so unglaublich friedvoll. Ich habe noch nie erlebt, Leute, die unbedingt jetzt ein Autogramm wollten. Das ist natürlich schwer, wenn es eine große Halle ist und da sind 15.000 Leute. Da sind es vielleicht wirklich nochmal 500, vielleicht sogar 750 Leute, die ein Autogramm wollen. Das können wir natürlich alles irgendwie nicht bedienen. Die stehen dann trotzdem da eine Stunde und warten, sind dann aber auch nicht sauer, wenn wir sagen, es tut uns leid, das können wir hier nicht bewältigen. Für mich sind die drei Fragezeichen-Fans die besten, die man sich vorstellen kann, weil die sind liebevoll und das sind Leute, die einem wirklich auch das Gefühl geben, danke, dass ihr das noch macht, weil wir vermitteln ja irgendwie auch so ein bisschen, wir vermitteln ja kein Lebensgefühl wie eine moderne neue Band, sondern wir zeigen eigentlich oder wir geben ihnen die Möglichkeit, dass alles gut ist. Es ist alles noch in Ordnung. Und alles Böse, was kommt, wird bewältigt. Und zum Schluss gibt es einen legendären Abschlusslacher und die Welt geht nicht unter.
Tatsächlich verbringe ich auch die ganze Zeit mit der Angst, dass ihr irgendwann damit aufhört, weil diese Lücke nicht gefüllt werden könnte. Diese Live-Performance, die ihr da macht, das ist, man muss sich das einfach mal auch überlegen, dass ich glaube, dass es gibt nichts Vergleichbares. Auf der ganzen Welt gibt es nichts Vergleichbares. Und jeder, der vorschlagen würde, irgendein Hörspiel live darzubieten, würde wahrscheinlich in einer Psychiatrie landen oder ganz schrecklich scheitern und Insolvenz anmelden müssen als Veranstalter. Dass das funktioniert, ist toll. Und dass die Leute da den Weg mitgegangen sind, ist natürlich auch toll. Aber es ist halt auch immer so eine Art Flashback mit euch. Also das geht mir auch immer wieder so, was du sagst. Alles ist gut. Ihr seid so Familienmitglieder auch.
Genau, naja, ich meine, es sind drei Jungs, das ist ja auch erstaunlich, es ist ja gar keine Frau dabei, das sind wirklich drei Freunde. Und drei Freunde, die wirklich seit Jahrzehnten zusammenhocken, die haben permanent Sommerferien, ja, es wird ja eigentlich wirklich, die gehen ja gar nicht in die Schule, es wird zwar öfter mal von der Schule gesprochen, aber das ist natürlich jetzt mit uns als Stimmen auch schwierig zu vermitteln, dass wir eben noch zur Schule gehen, es wird so geschickt ausgeklammert, aber wir genügen uns total, wir sind froh und zufrieden mit dieser Freundschaft, diese drei Detektive. Und der Hörer ist eigentlich immer das vierte Fragezeichen. Man kann eigentlich sich sozusagen dazu träumen und sagen, ich hätte eigentlich genau auch gerne solche Freunde. Die sind ja auch unterschiedlich, die sind ja auch nervend, ja. Justus, der Besserwisser, Peter, der Angst hat, dann aber trotzdem seine Angst überwindet, dann irgendwann mal ruft, jetzt schnappen wir ihn uns. Und Bob, der dann da eben immer in die Bibliothek oder zum Archiv der Los Angeles Post wetzt, um irgendwas rauszufinden.
Du bist so der Stubenhocker, ne?
Eigentlich so. Ja, ich bin eben der dann irgendwie recherchieren muss. Aber das ist, glaube ich, Teil dieses Erfolgsrezepts. Die Geschichten sind ja jetzt nicht besonders originell. Wenn wir jetzt schon viele, viele Geschichten erzählt. Es wiederholt sich natürlich teilweise. Was die drei Fragezeichen so einzigartig macht, ist einfach in erster Linie die Tatsache, dass es uns schon so wahnsinnig lange gibt. Das ist das Tolle, dass wir immer noch die gleichen Sprecher sind. Dass es dann doch irgendwie immer noch so eine anhaltend gute Qualität der Produktion gibt. Und ursprünglich war es natürlich so, da stand Alfred Hitchcock drauf. Alfred Hitchcock stand in erster Linie für Qualität. Das war ein toller Geschichtenerzähler. Und wenn der jetzt anscheinend Geschichten für Jugendliche schreibt, dann kann das so schlecht nicht sein. Und obendrein dieses Design. Das ist ja zeitlos. Schwarzes Cover, diese Fragezeichen da und dann damals eben diese Eyecatcher-Cover von Igar Rush. Und das alles zusammen ergab damals so eine tolle Mischung, dass die Dinger auch gerne gehört wurden.
Einiges war damals eine Entscheidung vom deutschen Verlag. Ne? Das Cover, wenn ich es richtig weiß, war völlig anders als in der USA. Den Titel hat man auch nicht übernommen. Ich glaube, die haben da einiges Richtiges gemacht, ne? In der Adaption der ursprünglichen Idee für Deutschland.
Ja, das war aber, glaube ich, auch relativ zufällig. Also diese Geschichten in Amerika, geschrieben von Robert Arthur ursprünglich, diese Serie war nicht so wahnsinnig erfolgreich in Amerika. Die hieß dann The Three Investigators und dieses Cover war auch eher so ein bisschen Hardy Boys-like, so wie typische Enid-Blyton-Geschichten auch waren. Und dann kaufte Cosmos die Rechte an den Stoffen und haben gesagt, okay, Three Investigators heißt es im Original, was machen wir daraus? Die drei Ermittler, die drei Detektive, ja gut, das ist jetzt nicht so der Renner. Und irgendjemand kam darauf, nee, das ist nicht gut. Aber da ist doch diese Visitenkarte von diesen Jungs abgebildet in dem Buch. Und da steht dann eben wirklich Three Question Marks. Ha, Moment mal, lass uns die doch einfach die drei Fragezeichen Fragezeichen nennen. Und dann ist es, ja, das sind das die drei Fragezeichen und so nennen wir das. Und Igar Rush, soweit ich weiß, hat damals auch in dem Kosmos Verlag gearbeitet und die hat dann irgendwann gesagt, also lasst mich mal ein Layout machen für dieses erste Buchcover. Und das war ja irgendwann dann, ich glaube, Ende der 60er Jahre. Das gefiel und dann hat man die Bücher rausgebracht. Und bevor wir überhaupt mit den Hörspielen starteten, waren die Bücher auch sehr, sehr, sehr erfolgreich.
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich auch die Bücher noch gelesen habe. Und in Deutschland war das ja immer noch präsentiert von Alfred Hitchcock. Da war in der USA die Lizenz schon lange ausgelaufen.
Robert Arthur war befreundet mit Alfred Hitchcock. Und er muss irgendwie noch so ein Special bieten. Er muss irgendwie noch so ein Gimmick bieten, damit sich diese Geschichten um die Three Investigators, damit die sich so ein bisschen absetzen von den anderen doch sehr spannenden Detektivgeschichten zu der damaligen Zeit. Und dann ist er wirklich zu Hitchcock hin und hat gesagt, pass auf, ich habe hier so eine Jugendbuchreihe. Hättest du was dagegen, wenn du da als Figur auftauchst, sozusagen als Mentor der drei Detektiven, die dann irgendwelche Geschichten in Kalifornien aufdecken und erleben? Und Hitchcock meinte, ja gut, okay, ja, zeig mal, ja, doll ist es nicht, aber gut, okay, ich mache es, aber ich möchte daran beteiligt werden. Robert Arthur hat es dann geklärt und bis zum Tod von Alfred Hitchcock, ich glaube sogar noch danach, wurden die Erben auch immer noch daran beteiligt und irgendwann lief diese Lizenz dann aus und deswegen taucht Hitchcock jetzt auch gar nicht mehr auf. Also wenn wir den Erzähler hören, dann wissen die Leute, okay, das ist vielleicht Hitchcock, weil er früher auch immer Hitchcock war, aber der Name Hitchcock taucht jetzt gar nicht mehr auf. Und deswegen ist das Konterfei auch nicht mehr auf den Büchern und auch nicht mehr auf den Hörspielen.
Was ich dich auch schon immer fragen wollte, wie kam es denn zu der Synchrongeschichte für Herr der Ringe? Weil das ist ja auch ein Riesending gewesen, auch für dich, glaube ich, auch ein Riesending gewesen, ne?
Das war 2000, kam der erste Film raus von Peter Jackson. Und ich hatte vorher auch schon Synchronregie und Synchronbuch gemacht. Ich war ja als Sprecher oft im Synchronstudio und dann ist es dann eigentlich zwangsläufig auch irgendwann mal so, wenn man dann Lust dazu hat, sowas zu machen und sich ein bisschen ausprobieren möchte, ganz klar, dass man mal gefragt wird, hast du nicht mal Lust, irgendwie Buch und Regie zu machen? Und dann fängt man dann eben an. Ich weiß noch, ich habe irgendwie, glaube ich, bei Full House, bei dieser Sitcom-Serie aus den 80ern, da habe ich, glaube ich, irgendwann dann mal eine Vertretung gemacht für Jürgen Neu, der das damals sehr schön betreut hat. Der hatte dann keine Zeit und dann saß ich das erste Mal dann irgendwo da und habe den Leuten gesagt, wie sie das dann machen sollen. War das da aber eigentlich eher easy going, weil wir waren ein eingespieltes Team. Ich sprach da selber ja diesen Jesse Katsopoulos, diesen einen Typen, der da eine ziemlich große Rolle hat. Ah, das läuft ganz gut. Und dann bekam ich den Auftrag, dann bekam ich den Auftrag und dann konnte ich das. Das machte mir dann auch Spaß. Und dann geht es eben auch darum, Text und Regie zu machen. Dann habe ich so ein paar Produktionen gemacht. Und ich glaube, ich habe für Kinowelt damals einen Film gemacht von Spike Lee. Bamboozled hieß das. Die Produktion, die fing erstmal so ein bisschen holprig an, aber ich habe mich da ziemlich reingekniet. Ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt so gut war, aber wir konnten den auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut synchronisieren. Der lief, glaube ich, wirklich nur eine Woche im Kino. Aber nach dieser Geschichte trat Kinowelt an mich heran und meinte, sag mal, Andreas, wir haben hier ein riesengroßes Ding, Herr der Ringe. Und das wussten wir ja auch, oder jeder wusste das, der sich so ein bisschen mit Herr der Ringe beschäftigt. Der Film stand an, also es wurde schon Jahre vorher darüber gesprochen. Peter Jackson, der ja eigentlich womöglich total ungeeignet wäre, Herr der Ringe zu machen, weil er vorher sehr lustige und sehr originelle Horrorfilme gemacht hatte.
Das haben wir uns auch gefragt, mit wem der geschlafen hat, dass der den Auftrag bekommen hat. Aber ja.
Der war einfach ein unglaublich leidenschaftlicher Tolkien-Fan. Und der hatte eben auch Überzeugungsarbeit geleistet. Der hatte ja, glaube ich, wirklich einen ziemlich opulenten Trailer oder Teaser gedreht, um Warner zu überzeugen.
Auf eigene Kosten?
Ich glaube ja. Er hat einfach Geldgeber gesucht und hat das aber eigentlich auf eigene Kosten gemacht und hat die Leute überzeugt. Und das Schwierige war ja gar nicht unbedingt, den Verleih zu überzeugen, sondern das Schwierige war, die Erben von Tolkien zu überzeugen, die in England sitzen. Weil die natürlich unglaublich oft schon Anfragen bekamen. Also die Tolkien-Erben waren nicht besonders begeistert von diesen ganzen vorherigen Adaptionen. Und jetzt kommt da irgend so ein Neuseeländer, der jetzt meint, er würde jetzt Herr der Ringe machen. Das ist doch eigentlich alles riesengroßer Blödsinn. Aber er hatte dann doch dieses Standvermögen und irgendwie auch die Möglichkeit, die zu überzeugen, dass er der Richtige dafür sei. Irgendwann musste dieses Ding natürlich auch synchronisiert werden und irgendwie kam man dann auf mich und man fragte mich, hast du Lust, das zu machen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Herr der Ringe als Buch kennengelernt, auch so ungefähr 1980. Da gab es ja dann diese legendäre grüne Ausgabe von Clett Cotta. Es wurde ja nochmal neu herausgegeben. Und ein Freund von mir, der las das und verschlang das. Ich hatte vorher noch nie was von Tolkien gehört, 1980. Und der las das und meinte, es sei ganz toll, eine Welt, irgendwie Mittelerde heißt die. Und da gibt es dann Elben und Zwerge und Orks. Und es sei ganz toll. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand das total lächerlich. Ich hab da lieber Schneiderbücher gelesen und Jack London oder irgendein Zeug, aber doch nicht irgendeinen so blöden Fantasy-Quatsch. Bis ich dann aber 1980 den Hobbit gehört habe als Hörspiel. Da gibt es eine legendäre Hörspielfassung vom Bayerischen Rundfunk mit Bernhard Minetti als Gandalf, mit Jürgen von Manger, Techtmeier als Gollum und Martin Benrath war damals der Erzähler. Und das Ding habe ich, glaube ich, auch wieder in der Badewanne gehört und das hat mich unglaublich begeistert. Ich habe ja schon sehr früh sehr viele Hörspiele gehört, aber das war so unendlich schön und so toll, dass ich mich danach dann eben daran gemacht habe, den kleinen Hobbit zu lesen, weil es eben genau diese Adaption war. und habe mich dann an Herrn der Ringe gemacht. Aber da muss man natürlich dazu sagen, die ersten 100 Seiten von Herrn der Ringe sind sehr, sehr heftig, weil es wird unendlich langsam erzählt und es passiert überhaupt gar nichts. Bis man dann sich aber durch diese ersten 100 Seiten gekämpft hat, vergeht sehr viel Zeit. Man legt das Buch mit Sicherheit das ein oder andere Mal weg, um dann irgendwie so ab Seite 100 wirklich gebannt und gefesselt zu sein. Und dann war es eigentlich auch um mich geschehen. Und als man mich fragte, hast du Lust, Herr der Ringe zu machen, habe ich sofort gesagt, ja, wunderbar, es gibt keinen besseren, ich bin absoluter Experte. Was natürlich totaler Quatsch war. Ich hatte das Buch einmal gelesen und fand das ganz toll. Jetzt musste ich mich natürlich ganz intensiv damit beschäftigen, denn mir war klar, wenn ich jetzt die deutsche Fassung schreibe, da wird mir also wirklich jeder, der wirklich ein noch viel größerer Fan ist, als ich es war, über die Schulter gucken und jeden Fehler auseinandernehmen und mir das Ding um die Ohren hauen. Das war aber, glaube ich, wirklich die aller schönste Synchronarbeit, die ich jemals machen durfte, und dafür bin ich auch wirklich total dankbar. Ich habe, glaube ich, danach nie wieder so intensiv und leidenschaftlich arbeiten können. Nicht nur mit so einem tollen Stoff, sondern auch mit den Schauspielern. Es war ein Fest. Und normalerweise ist es ja so, du hast Supervisor, wenn du sowas aufnimmst. Ja, da sitzt dann also hinter dir jemand von Warner, teilweise sitzen dann auch Amerikaner oder in dem Fall dann irgendwelche Neuseeländer und gucken dir dann wirklich über die Schulter, wie du dann diese deutschen Aufnahmen machst. Ich hatte da totales Glück, weil ich denen erzählt habe, macht euch keine Sorgen, ich bin hier der absolute Experte. Hier gibt es keine Fehler, die auftauchen. Ich hatte aber wirklich ein gutes Team in der Hinterhand. Ich hatte Leute von der Tolkien-Gesellschaft, die mir auch wirklich dann nochmal den Text korrigiert haben, wenn Fehler entstanden sind. Und die ganzen Supervisor und alle Leute, die mich hätten nerven können, denn es ist immer nervend, wenn du leidenschaftlich irgendwas aufnimmst und irgendjemand tippt dir dann auf die Schulter und sagt, könnte man das vielleicht nochmal aufnehmen, mir hat es ja jetzt nicht so gefallen. Die waren alle nicht da, weil die waren alle bei Harry Potter. Weil zu der Zeit wurde nämlich auch der erste Teil von Harry Potter aufgenommen. Also ich saß da mit dem Tonmeister und wir haben uns eine wunderbare Zeit gemacht und das war ganz, 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 ganz fantastisch. Und das vermisse ich eigentlich auch so ein bisschen, denn mittlerweile wird so jetzt gar nicht mehr gearbeitet beim Synchron. Also so frei, was die Regie angeht. Ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Und ich konnte eigentlich auch besetzen, wen ich wollte. Ich konnte die besetzen. Wir haben wirklich alles nochmal gecastet und haben das dann aber wirklich direkt zu Peter Jackson geschickt. Und Peter Jackson hat gesagt, okay, wir haben pro Rolle immer 3 Vorschläge gemacht. Und die 3 Vorschläge waren aber wirklich von mir auch autorisiert. Und dann hat er gesagt, okay, ich hatte am Platz 1 hatte ich den, am Platz 2 den, an Platz 3 den für, was weiß ich, Aragorn oder für Frodo. Und er hat sich immer für Platz 1 entschieden, das heißt immer für meine erste Wahl, und dann lief das wunderbar.
Das heißt, du hast dich dann für Gollum selbst besetzt, ne? Mehr oder weniger.
Für Gollum habe ich mich selbst besetzt. Ich wollte das aber gar nicht. Ich wusste, dass Gollum im ersten Teil taucht er ja gar nicht so großartig auf. Der krächzt zweimal mein Schatz, Beutlin, Dieb. Ja, im zweiten Teil wird er auf jeden Fall eine größere Rolle haben. Die 2 Türme, da hat er ja fast eine Hauptrolle. Der erste Teil musste aber synchronisiert werden. Und sie hatten wirklich dieses Castingmaterial für alle Rollen aus Neuseeland nach Deutschland geschickt. Und ja nicht nur nach Deutschland, sondern eben auch in alle möglichen anderen Länder, in denen synchronisiert wurde. Aber dieses Casting für Gollum fehlte. Das hatten die aus Versehen vergessen, weil sie natürlich ganz andere Sorgen hatten. Denn wir haben den Film synchronisiert im Oktober. Und am 1. Dezember war schon Kinopremiere. Die hatten also wirklich unglaublich viel Stress. Und deswegen irgendwie fehlte das Casting für Gollum. Und ich habe bis zum Schluss noch gewartet. Na, irgendwann wird ihnen das ja auffallen, dass das Casting nicht da ist. Und dann hatten wir keine Zeit mehr. Und dann sagten die, Andreas, du musst jetzt mal irgendwie, wir müssen den Gollum synchronisieren. Wen wollen wir denn dafür nehmen? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich hatte dafür David Bennett eigentlich im Kopf und noch 2, 3 andere. Ich weiß nicht ganz genau. Und das Casting kam nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf. Das sind ja wirklich nur 15 Einsätze. Ich mache das kurzerhand selbst. Und wenn dann der zweite Teil kommt, dann können wir ja immer noch ein Casting machen, weil das verspielt sich für den ersten Teil. Da ist er ja auch gar nicht so präsent.
Es versendet sich.
Für den zweiten Teil haben wir nochmal nachgefragt, was ist jetzt eigentlich mit Gollum? Und dann haben die gesagt, ja, nee, ist alles gut so, lasst es mal, nehmt mal den Sprecher. Und das war natürlich dann schwierig, weil ich musste ja auch noch Regie machen und Gollum sprechen. Und Gollum hat mir natürlich erstmal total die Stimmbänder ruiniert.
Ja, meine Lieben, wie ihr hört, gibt es viel zu erzählen. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen zweiten Teil mit Andreas Fröhlich zu machen. In diesem zweiten Teil wird es dann auch zur Auflösung der Wahrheiten, Lügen von Andreas kommen. Hört Andreas tatsächlich die 3 Fragezeichen zum Einschlafen? Hat Andreas tatsächlich in Tibet einen Volksaufstand angezettelt? Ist Andreas tatsächlich seit 4 Jahren auf der Suche nach einem Schatz? Alles das werdet ihr dann im zweiten Teil erfahren. Andreas wird noch viele interessante Geschichten aus den 80er Jahren erzählen und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Unser kleiner Podcast hier entwickelt sich sehr erfreulich und sehr gut. Ich möchte deshalb jetzt hier nochmal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Wie ihr wisst, haben wir ein neues Album aufgenommen mit ganz vielen 12-Inch-Versionen unserer bisherigen Alben. Dieses Album gibt's immer noch in kleinen Restbeständen zu kaufen als physischer Tonträger. Den könnt ihr bestellen bei mir und zwar unter der E-Mail-Adresse christian@purwin-und-kova-ausgeschrieben.com. Da könnt ihr noch eins der letzten Exemplare dieser CD erhalten. Ansonsten würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn es Feedback von euch gibt. Schreibt uns, liked uns und macht alles, was man so machen kann als Podcast-Hörer. Jetzt hört ihr noch eine Sprachaufnahme, die ich zusammen mit Andreas im Jahr 2007 aufgenommen habe und die ursprünglich auf dem Album Purwin 1 erschienen ist. Viel Spaß damit!
Früher war alles besser. Da trugen die jungen Leute Hosen und Kleidung, von denen man den Eindruck hatte, dass sie passen. Früher war alles besser. Da hörte man noch Lieder, die ein Ende hatten. Nicht nahtlos und konturlos ineinander überging. Früher war alles besser. Da konnte man die Kriminellen noch von den anderen jungen Leuten unterscheiden, weil niemand wirklich das Bedürfnis hatte, kriminell auszusehen. Früher war alles besser. Da hatten Videospiele noch vernünftige Ladezeiten von Datasette. Früher war alles besser. Weil Musiker noch ihre Lieder selber schrieben. Naja, wenigstens haben die meisten das behauptet und ich hab's geglaubt. Früher war alles besser. Da schwitzten die Menschen weniger, weil sie Netzhemden trugen und Tonschuhe, die wie zwei Familienhäuser aussehen, noch nicht erfunden waren. Früher war alles besser. Mit Vampiren, nicht in Fernsehserien, sondern in Filmen. Früher war alles besser. Und Briefe, noch in Umschlägen, die total ekelhaft geschmeckt haben. Früher war alles besser. Und Leute in meinem Alter beklagten sich nicht ständig darüber, dass früher alles besser war.